Himmelklar mit Verena Tröster und der Putz-Uschi des WDR. So nennt sich Yvonne Willig selbst scherzhaft. Sie ist Katholikin, auf interessante Weise eine geworden übrigens, erzählt sie uns. Unglaublich engagiert, gewohnt pragmatisch, auch im Glauben. Und sie will jetzt andere damit anstecken. Hat ein Buch geschrieben im Bonifatius Verlag, Glaube ganz einfach. Und da wird sie sehr persönlich und hinterfragt ihren Glauben auch kritisch.
Ist das nicht eigentlich ein Kinderglauben, den du hast an einen guten, optimistischen Hirten, der dich durchs Leben führt und der immer an deiner Seite ist? Und ist das nicht eine Vorstellung, die man eigentlich dann spätestens in der Pubertät mal abgelegt haben sollte? Aber das ist ein Halteseil, was mich durchs Leben trägt. Das ist wie eine Leitplanke, die mich begleitet. Das ist auch, glaube ich, ein Grund für meinen Optimismus, der mir ja sehr zu eigen ist. Man darf auch in der Einfachheit sich wiederfinden und gestärkt fühlen.
Man kennt sie als Superhausfrau, Moderatorin beim WDR aus der Servicezeit oder aus der Sendung Der Haushaltscheck. Und ich finde es sehr schön, dass sie heute mein Gast ist. Yvonne Willig ist bei uns im Podcast Himmelklar. Ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie nennen sich selbst so ein bisschen scherzhaft die Putz-Uschi. So kennt man sie, ne?
Ja, das würde ich auch so sagen. So werde ich auch sehr, sehr oft angesprochen, wenn ich hier in Köln auf der Straße unterwegs bin oder bei mir zu Hause am Niederrhein. Die meisten Leute wollen dann irgendwelche praktischen Tipps von mir haben. Alltagstipps, die meistens um Flecken sich drehen.
Ein WDR-Kollege hat mir mal erzählt, er war mit Ihnen unterwegs in Paderborn auf Libori und Sie sind da mit ihm über den Platz gegangen und er hat gesagt, Verena, das ist irre. Die kommen aus allen Ecken geschossen und fragen hier, wie kriege ich diesen Fleck wieder raus?
Wie kriege ich den Fleck raus? Oder hier werden ja Pfannen verkauft, kann ich die auch wirklich kaufen? Sie haben noch mal eine Sendung zum Thema Pfannen gemacht. Also auf Libori war das sehr, sehr spannend, weil die Leute sich auch, glaube ich, wirklich gewundert haben, was ich da jetzt zu tun hatte. In Paderborn verortet man mich normalerweise nicht. Ja, das ist schon so. Meine Familie ist schon manchmal ein bisschen genervt, muss ich allerdings sagen.
Was haben Sie da gemacht auf Libori? Sie waren fürs Bonifatiuswerk unterwegs?
Genau, ich war fürs Bonifatiuswerk unterwegs und zwar wird die Diaspora-Aktion in diesem Jahr hier in Köln eröffnet und ich durfte mit dem besagten Kollegen mich darauf vorbereiten, diese Aktion mit zu moderieren und da haben wir gleich Libori mitgenommen und wir haben gerade dieses große Ereignis gehabt, als der Schrein, der ja dann 3 Tage draußen ist quasi, wieder eingesetzt wurde und das war ja irre. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Dieser Libori-Tusch, der dann die ganze Zeit von Felix Mendelssohn-Bartholdy komponiert, erschallt und die Männer in ihren alten Gewändern, die dann diesen Schrein durch die Kirche und durch die Straßen tragen. Also ich war ganz beeindruckt von dieser Volksfrömmigkeit und auch von der Wichtigkeit dieses Festes für die Menschen, die da gewesen sind.
Also das ist wirklich Brauchtum mit einem Dampfhammer, kann man sagen. Ja, Libori ist wirklich was Besonderes.
Also ich hätte das nicht gedacht. Man hat mir das immer erzählt und ich so, ja Gott, das ist Paderborn, ne? Also die Westfalen, jetzt mal ganz im Ernst, was soll denn da sein? Aber es war richtig klasse, weil Kirche, Kultur, Kirmes, diese 3 Dinge, die ja das Leben irgendwie auch zusammenhalten, die Freude, die Kultur, die uns weiterbringt, aber eben auch die Kirche mit dem Glauben, da so perfekt zusammengehört haben und auch so perfekt gelebt wurden. Ich war ganz beeindruckt, ich habe fürs nächste Jahr schon wieder gebucht.
Und das, ja klar, das erreicht das Herz dann, ne?
Tatsächlich erreicht das Herz und zwar aus 2 Gründen. Einmal, weil es im Dom natürlich wahnsinnig ist, diesen Dom so gut gefüllt zu sehen und dann wird da großer Gott gesungen. Also da kriegt man Gänsehaut als Katholikin. Aber auch, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe, die mir dann gesagt haben, ja, wir kommen immer zu Libori. Wir wohnen eigentlich JWD, aber hier ist es wichtig. Hier kommen wir zusammen, hier sind wir zu Hause, hier spüren wir das Heimatgefühl, hier spüren wir, was uns trägt im Leben und was wichtig ist. Ja, das waren dann auch tolle Gespräche und das hat mich auch wirklich sehr beeindruckt.
Das ist ja auch eigentlich genau das, was Ihnen sehr entspricht, oder? Der Glaube. Inwiefern trägt er Sie?
Ja, also dieses hat mich auch nochmal sehr in meinem eigenen Glaubenserleben gestärkt, weil ich immer wieder so auch kritisch über mich nachdenke und so überlege, ist das nicht eigentlich ein Kinderglauben, den du hast an einen guten, optimistischen Hirten, der dich durchs Leben führt und der immer an deiner Seite ist? Und ist das nicht eine Vorstellung, die man eigentlich dann spätestens in der Pubertät mal abgelegt haben sollte? Aber das ist ein Halteseil, was mich durchs Leben trägt. Das ist wie eine Leitplanke, die mich begleitet. Das ist auch, glaube ich, ein Grund für meinen Optimismus, der mir ja sehr zu eigen ist. Und auch das habe ich in den Gesprächen mit den Menschen da auch erkannt. Also es muss, wenn es einfach geglaubt ist, gar nicht naiv oder simpel oder so sein, sondern man darf auch in der Einfachheit sich wiederfinden und gestärkt fühlen.
Ich würde es jetzt als intuitiv beschreiben. Ich habe nämlich genau darüber nachgedacht. Ist das ein Kinderglaube? Ich habe Ihr Buch gelesen. Es ist auf jeden Fall so ein ganz leicht daherkommender Glaube. Also Ihnen scheint das überhaupt nicht schwer zu fallen. Es ist Ihnen so vollkommen klar. Sie glauben und ja. Es wirkt super intuitiv.
Das ist intuitiv, authentisch auch auf der einen Seite. Ich habe lange da nicht drüber gesprochen, weil ich auch wirklich dachte, nee, Yvonne, also das ist zu simpel. Da kannst du nicht einfach so in die Welt hinaus posaunen. Mein Mann und ich haben damals, als wir ganz jung gewesen sind, auch mal so ein theologisches Grundseminar gemacht. Das war vom Bistum Münster damals ins Leben gerufen und da konnte man quasi so ein kleines Theologiestudium machen. Da waren wir fast 2 Jahre mit einer Gruppe von Menschen zusammen, weil ich auch dachte, nee, ich will da mehr hintergucken. Da muss doch noch was sein, Thema Theodizee und was wir da alles durchgemacht haben. Aber es hat mich im Grunde genommen nur bestärkt. Also es hat mich im Grunde genommen nur bestärkt, in dem intuitiven, wie Sie das schön ausgedrückt haben, Glauben für mich zu bleiben. Weil alles hinterfragen hat nicht dazu geführt, dass ich nicht daran glaube, dass wir getragen und behütet und geführt durchs Leben gehen und dass es da auch noch mehr gibt als unser eigenes Ich. Mhm. Hat sich einfach nicht geändert dadurch, auch als ich mich damit beschäftigt habe, nicht.
Warum ist jetzt die Zeit, damit rauszugehen? Sie haben gerade eben gesagt, Sie machen das eigentlich nicht so publik oder haben das bisher nicht getan.
Also ich habe irgendwie gemerkt, dass diese tiefe Sehnsucht der Menschen nach Antworten in einer immer komplexer werdenden Welt drängender werden und dass es viele Anbieter gibt, die auch Antworten versuchen zu geben, die dann aber so aus anderen Ecken herauskommen, ein bisschen esoterisch daherkommen oder ein bisschen aus dem Coaching-Bereich daherkommen oder auch eventisiert werden, ne? Also große Events, die gemacht werden, wo man dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit bekommt. Und da habe ich so gedacht, ja nee, also man kann auch mal sagen, dass man Zusammengehörigkeitsgefühl sehr, sehr toll auf Libori erleben kann oder wenn hier in Dom Wallfahrt ist und man unter dem Dreikönigsschrein dahergehen darf und so weiter. Ich wollte das den Leuten einfach mal anbieten. Und ich weiß, dass viele, viele Menschen ja so auch groß geworden sind. Also jedenfalls aus meiner Generation, ja, die noch mit den christlichen Werten, mit Kerzen anzünden, mit nach Kevela pilgern und so weiter, das alles erlebt haben. Und das ist so ein bisschen verschüttet. Und wenn ich darüber rede und sage, Sie wissen doch auch noch, ne, die Oma, wenn die ihren Schlüssel verloren hat, dann hat die zum heiligen Antonius gebetet. Und was war? Sie hat den Schlüssel in der Hand gehabt. Und dann sagen alle, ja, das stimmt. So war das auch. Und dann erinnert man sich wieder an das Gute und das Segensreiche, was ja so ein Glauben auch durchaus mit sich bringen kann.
Wie reagieren Kolleginnen und Kollegen jetzt so im WDR-Umfeld zum Beispiel?
Ich glaube, im WDR-Umfeld finden das, glaube ich, teilweise schwierig. Da sind ganz, ganz viele, die gerade mit katholischer Kirche gar nichts mehr zu tun haben möchten, was ich auch gut nachvollziehen kann. Wegen der gesamten Situation, wegen der Vertuschung, die Missbrauchsskandale. Also ich brauche gar nicht alles aufzuzählen. Die Rolle der Frau in der Kirche, da werde ich dann auch schon mal gefragt, wie ich denn da überhaupt noch hingehen kann. Aber ich war immer jemand, der versucht hat, wenn ich einen Missstand gesehen habe, die Sache von innen mit aufzulösen und es besser zu machen und mit meinem, was ich kann, zu versuchen, dem Missstand zu begegnen. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel dann auch bereit erklärt, ins ZTK zu gehen. Da bin ich jetzt das zweite Mal gewählt worden. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in diesem Gremium und habe jetzt die zweite Amtsperiode sozusagen angetreten, weil ich denke, das ist vielleicht eine Möglichkeit, ein bisschen was zu verändern.
Mhm. Sie sind ja wirklich überproportional auch engagiert, muss man sagen. Im Kolpingwerk für so die Themen Bildung, Jugendförderung, Bonifatiuswerk. Das ist dann das Thema, die Diaspora unterstützen. Zentralkomitee der Katholiken, haben Sie gerade angesprochen. Was ist da Ihr Thema? Was ist das, was Sie voranbringen wollen?
Im ZTK jetzt?
Insgesamt.
Also insgesamt würde ich gerne voranbringen, dass dieser Glauben und diese Werte, dieses Wertekonstrukt ein wichtiges und auch ein erhaltenswertes ist. Also dass es nicht so ist aus meiner Sicht, dass man so frei im Leben herumschwirrt und sich aus jeder Religion und aus jeder Strömung das für sich Passende raussucht und sich dann so seinen eigenen Glauben macht. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man sich an jemandem reiben kann, am lieben Gott oder am Heiligen Geist, der ist ja noch viel provokanter, oder auch an Jesus Christus, von mir aus auch am Papst, um seinen eigenen Standpunkt zu festigen. Ich halte es nicht für sinnvoll, dass jeder sich sein eigenes Süppchen kocht, weil man dann keine Gemeinschaft mehr erlebt. Also was wir in der Kommunion ja haben, dass das Zusammenkommen, das Wissen, egal wie unterschiedlich wir sind, wir glauben am Ende an das Gleiche. Das ist ja was unheimlich Verbindendes und das schafft auch, glaube ich, eine große Nähe und das kann eine große Kraft bringen. Und wenn jeder glaubt, der FC Schalke ist der beste Verein, weil der hat den besten Chorgesang oder der HSV, natürlich der HSV bei mir, dann sind die Unterschiedlichkeiten irgendwann mal zu groß. Und man kommt auf keinen gemeinsamen Nenner mehr.
Sind Sie Kirchgängerin?
Ich bin eigentlich nicht mehr so eine große Kirchgängerin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch eine Kritik für mich. Mir dauern Gottesdienste heutzutage einfach zu lang. Also ich weiß nicht, wann das wieder angefangen hat. Da sind immer zwei Lesungen sein müssen, dass jedes Hochgebet nochmal unterbrochen wird, dass Vaterunser nochmal unterbrochen wird. Das finde ich echt schwierig. Also so eine Dreiviertelstunde, wie ein Fernsehgottesdienst ist, das finde ich super. Da kann ich mich konzentrieren, da kann ich folgen, da kann ich zuhören. Aber wenn das jetzt ein normaler Sonntagsgottesdienst schon eineinviertelstunde dauert, boah. Ist mir zu lang.
Heißt auch, beim lateinischen Gottesdienst im Kölner Dom findet man sie nicht.
Also selten, ganz versehentlich bin ich einmal da gewesen und dachte, um Himmels ja, Willen, also es war wirklich versehentlich. Weil manchmal denke ich, ich wohne jetzt wirklich in Domnähe, ne, hier in Köln. Und dann denke ich, wenn ich hier bin, ach, dann gehe ich mal, wenn hier im Pontifikalamt ist, dann schon mal mit allem zipp und zapp. Kann ich durchaus auch genießen, diesen Prunk und so, der ja auch viel in der Kritik steht, aber... Ich kann mir das auch gut angucken, aber dann war es Latein, ne? Und ich dachte, nee, also bei aller Liebe, ich bin zwar firm in der Liturgie, aber so halbwegs verstehen, was da jetzt gerade gesprochen wird, das würde ich schon ganz gerne.
Ja, dann kommt aber das zum Tragen, was Sie ja auch nicht ganz unwichtig finden, so ein bisschen gepflegte Langeweile, um mal in sich zu schauen.
Das stimmt, das ist dann wieder das Gute, auch wenn der Gottesdienst eineinviertelstunde lang dauert oder eine Predigt so gesprochen wird, dass ich auch eigentlich nicht verstehe, worum es geht, dann schweifen meine Gedanken halt ab, dann kommt diese gepflegte Langeweile, wie Astrid Lindgren das gesagt hat, man muss ja auch mal Langeweile haben. Wo sollen denn sonst die guten Ideen herkommen? Und da erwächst natürlich auch sowas wie Kreativität. Und wenn ich mir dann die schönen Kirchenfenster anschaue, hier im Dom sitze ich meistens gegenüber vom Richterfenster und kann dann in den bunten Quadraten mich so versenken und die zählen und übereinander legen. Und auf einmal kommt dann ein guter Geistesblitz oder ein guter Gedanke. Und wenn man halt firm ist in der Liturgie und öfter in der Kirche ist, dann weiß man ja auch, wo man am Ende wieder ist. Also dann guckst du einmal hoch und denkst, ah ja, jetzt sind die hier angelangt. Wunderbar. Fürbitten sind da. Kommt gleich zum Höhepunkt.
Ja, das ist ja auch was sehr Strukturgebendes, ne? Dass man einfach den Ablauf so genau intus hat. Man weiß einfach, was als nächstes kommt. Sie haben da mal den Vergleich hergestellt, wenn Sie Ihre Sendungen aufzeichnen, zum Beispiel der Haushaltscheck, oder ist das live? Weiß ich jetzt gerade
gar
nicht.
Nee, der Haushaltscheck ist tatsächlich aufgezeichnet. Das ist ja eine 45-Minuten-Format. Und tatsächlich habe ich verglichen, wie ein Gottesdienst aufgebaut ist und wie ein Fernsehbeitrag aufgebaut ist. Und ich hatte das für das Buch eigentlich noch viel, viel detaillierter gemacht. Aber mein Lektor hat gesagt, boah, Ivo, dann kannst du nicht machen. Ey, da kommt irgendjemand vom Liturgieausschuss und da könnten wir Ärger kriegen. Also so genau wollten wir es dann nicht machen. Aber ich habe festgestellt, ich bin ja Messdienerin gewesen, Lektorin gewesen, sehr, sehr viel Zeit im Gottesdienst verbracht, genau wie Thomas Gottschalk, Harald Schmidt, Günther Jauch.
Also das ist eine Talentschmiede.
Jürgen von der Lippe, das ist eine Talentschmiede, weil die Katholiken können nicht einfach, die wissen, wie man eine Fallhöhe aufbaut. Ja. Und das ist beim Fernsehbeitrag auch ganz wichtig. Am Anfang muss richtig mit Getöse, das sind dann immer die besten Szenen des Filmes, der Cold Opener, muss es einmal losgehen. Das ist so, wenn die Orgel rauscht mit Weihrauch und Einzug und so weiter. Und dann wird erstmal kurz erklärt, was eigentlich dran ist, Begrüßung, Tagesgebet, vielleicht die erste Lesung. Und dann geht es so ein bisschen schon mal zum Problemfeld hin. um das dann in der Predigt aufzulösen, in der Kommunion, also im Höhepunkt des Gottesdienstes und auch im Film eine tolle Lösung zu präsentieren. Boah, wir haben die beste Pfanne gefunden. Und dann geht's langsam wieder zurück. Man macht das Fazit, man macht den Ausblick in die nächste Woche, man wünscht alles Gute. Also ich kann da sehr,
schönes
sehr...
Schönes Lied, kleiner Rausschmeißer.
Kleiner Rausschmeißer, genau. Schöne Musik und wir reiten in den Sonnenuntergang.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, ein bisschen in Ihre Kindheit. Das ist ja sehr besonders, wie Sie eigentlich katholisch wurden. Denn Sie sind damals zur Schule gegangen und sind gefragt worden, in welchen Gottesdienst, Schulgottesdienst Sie sich denn hier eingliedern wollen. Und Ihre Mutter hat gesagt, wir sind evangelisch, geh bitte in den evangelischen Unterricht. Sie haben das irgendwie auf dem Schulweg vergessen, haben dem Lehrer gesagt, katholisch, Mama sagt katholisch.
Richtig. So. Ja, haben Sie sehr schön wiedererzählt, weil mein Vater war katholisch, die Mama evangelisch. Und sie haben sich dann entschieden, ja, die Mama hat mehr mit der Erziehung zu tun, deswegen darf sie das entscheiden. Aber ich konnte einfach evangelisch und katholisch nicht auseinanderhalten. Und damals ist es auch so gewesen, dass ich dann auch in den Religionsunterricht musste. Ich konnte ja schlecht auf dem Schulhof stehen bleiben. Deswegen war dann wichtig, wo soll das Kind jetzt hin? Und so bin ich quasi in den katholischen Unterricht gekommen. Ich war nicht getauft, bin dann dort gewesen. Erster Schulgottesdienst, toller Pfarrer, der hat mich total beeindruckt mit seiner ganzen dynamischen Art und mit seinem offenen Herzen und auch seinem offenen Blick. Und dann hat er gesagt, das fand ich immer ganz lustig, dann hat er immer gesagt, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch Sonntag mal in die Kirche kommt. Und das habe ich meinen Eltern gesagt. Ich war dann wohl auch sehr nachdrücklich und die hatten gar keine Lust mitzugehen, aber die haben meine Schwester und mich dann da abgesetzt. Und so sind wir in unseren ersten Gottesdienst gegangen. Da war ich so 7, 8 Jahre.
Da saßen Sie da mit Ihrer Schwester alleine in der Bank.
Ja, und das war ganz spannend, weil wenn Sie sich das vorstellen, wenn Sie das erste Mal, ich war noch nie in einer Kirche gewesen, das war das erste Mal, dass ich in so einem Gottesdienstraum war, dann ist das ja alles sehr, sehr fremd. Also der Raum ist ja dann ganz anders als alle anderen Räume, die ich jemals entdecken konnte. Es hängt noch ein bisschen Weihrauchgeruch in der Luft, es ist ein bisschen Kerzenwachsgeruch dort. Man hat einen ganz anderen Teppich, das war so ein roter Sisalteppich. Dann diese Becken mit dem Wasser, wussten wir gar nicht, was wir damit anfangen sollten. Und dann sind wir ganz nach vorne gegangen. Oh, dann wird man ja so ein bisschen reingesaugt, ne, durch dieses Kirchenschiff. Und weil ich ja wollte, dass der Pfarrer mich sieht, haben wir uns ganz nach vorne gesetzt. Und ist dann blöd, weil man dann nicht weiß, was die anderen machen. Und das wusste ich ja auch nicht, dass man im katholischen Gottesdienst stets und ständig aufstehen, hinsetzen, hinknien, aufstehen, wieder was anderes machen muss. Und
hört man nur so im Nacken das hinten. Rascheln. Irgendwas
genau.
Machen sie wieder.
Irgendwas machen sie. Und dann dieses Blätterrauschen vom Gotteslob mit diesen dünnen Saiten. Dann wird ja geblättert. Und wenn viele da sind, hört man das auch sehr deutlich. Und dann auf einmal die Orgel von oben. Also es war schon sehr, sehr beeindruckend.
Und irgendwann war dann der Punkt gekommen, dass Ihre Eltern mitgegangen sind.
Ja, also der Pfarrer hat uns jetzt nicht episch und 3 Tage lang alleine in der Bank sitzen lassen. Es war auch noch eine Ordensfrau da, die sich dann uns so ein bisschen angenommen hat und der saß dann nach wenigen Wochen, saß der dann bei meiner Mutter auf dem Sofa und hat gesagt, hören Sie mal, die haben so ein Interesse da dran und die haben doch jetzt auch das Alter, lassen Sie die doch taufen und dann gehen die zur Erstkommunion und so und meine Eltern haben gesagt, bitte, wie viel feiern sollen wir denn machen? Erst eine Taufe, dann eine Erstkommunion, dann auch noch 2, können wir uns gar nicht leisten. Und dann haben die aber eine sehr pragmatische Lösung gefunden. Die Taufe wurde im kleinsten Rahmen gemacht und die Erstkommunion haben wir dann zusammen gemacht, meine Schwester und ich. Und so ist das dann passiert. Und dann sind meine Eltern mitgegangen und haben sich mit reinziehen lassen in diese Gemeinschaft. Mein Vater hat einen sehr alten Freund wieder getroffen aus seiner Schulzeit. Meine Mutter hat eine sehr, sehr gute Freundin dort gefunden. Und ja, im Grunde hat sich dann sehr, sehr viel in unserer Kindheit und Jugend im kirchlichen Bereich abgespielt, aber von der ganzen Familie, nicht nur von mir.
Ich überlege gerade, was lässt sich daraus ableiten? Sie sind Mutter, Sie sind Oma, Sie haben 5 Enkelkinder, glaube ich. Muss man Kindern vielleicht einfach die Chance geben, das auch selbst zu entdecken, Kirchenräume, Liturgie selber entdecken zu lassen und die Neugierde kommt dann von allein? Oder was haben Sie daraus gelernt?
Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass Kinder in dem Alter, so zwischen, sagen wir mal, zwischen 6 und 10, noch in dieser ganz offenen Weise durchs Leben gehen. Also man glaubt ja dann auch als Kind fast alles. Also man glaubt ja auch an magische Wesen und man glaubt an viele, viele Dinge, die man sich selbst nicht erklären kann, ne? Und das habe ich dann auch so empfunden, dass diese gute Botschaft, die frohe Botschaft, dann auf sehr fruchtbarem Boden sinken kann. Ich glaube, das ist auch nicht umsonst so, dass der Kommunionunterricht in dieser Altersstufe angesiedelt ist, weil die Kinder sich tatsächlich in dem Alter sehr anrühren lassen von den Geschichten und von den Jesusgeschichten, von den Gleichnissen und natürlich auch von der besonderen Stimmung, die in so einem Kirchenraum sind. Also ich habe das mal mit meinem Neffen erlebt, mit dem bin ich, das kann ich mal kurz erzählen, mit dem bin ich, als er 8 Jahre alt gewesen ist, ungefähr auch durch Köln gelaufen. Wir hatten einen sehr, sehr schönen Tag und irgendwann wollte er dann auch in den Dom. Und da habe ich gedacht, klar, das machen wir auf jeden Fall und sind nach ganz nach vorne gegangen und haben uns kamen geguckt, oh, den Dreikönigsschrein, Mensch, meinst du, du kannst die Schädel da drin erkennen? Und dann hat er geguckt und, ah, nee, ist zu weit weg. Hm. Und dann sind wir zurückgegangen und haben uns noch den Kreuzweg angeschaut und wenn man vorne hier rausgeht, auf der rechten Seite ist eine sehr eindrückliche Darstellung, eine Pieta, als Jesus gerade vom Kreuz genommen wird, umgeben von seinen Freunden und auch seine Mutter ist da. Und das haben wir uns lange angeschaut, weil das wirklich ganz, ganz, ganz eindrücklich ist. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, was siehst du da? Ja, die Wunde. Ja, die ist wirklich, das sieht wirklich aus, als wenn Blut runtertropfen würde. Ich sage, und was siehst du noch? Boah, die Leute sind alle ganz traurig. Ich so, wer ist denn wohl die traurigste von allen? Boah, sagt der Diener Mitte, die mit dem Blauen. Ja, sage ich, das stimmt. Und warum ist die am traurigsten? Das ist die Mama. Ja, habe ich gesagt, ganz genau, das ist die Mama von Jesus. Und die sind alle total verzweifelt. Sie haben keine Hoffnung mehr. Sie haben gedacht, Jesus ist der König der Welt. Es wird alles besser werden. Sie haben so fest geglaubt, gehofft und gebetet. Und jetzt ist er tot und es ist keine Hoffnung mehr da. Dann guckt er mich an und sagt, Tante Yvonne, ich hatte auch mal keine Hoffnung mehr. Ich so, wann hattest du denn keine Hoffnung mehr? Der Schule hat ja angefangen und ich sollte Frau Schulze kriegen. Und ich kann die nicht leiden und die kann mich auch nicht leiden. Und hatte ich keine Hoffnung, was mit dem Schuljahr passieren soll. Ich sag, und jetzt? Sagt er, schwanger! Jetzt habe ich Frau Schmidt gekriegt! Boah, sag ich, genau so ist das den Jüngern und der Mama von Jesus auch gegangen, weil Jesus ist ja nicht tot geblieben, der ist ja auferstanden und das Reich Gottes wird kommen und wir werden alle gerettet werden. Und dann sagt er, boah, da hat Maria aber einen Freudentanz aufgeführt. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist diese Kinder, die das auch auf sich beziehen können. Also diese sofort zu verstehen, wie es ist, wenn man keine Hoffnung mehr hat und auch zu verstehen, was es für ein großes Glück sein muss, dass wir die Hoffnung haben können, dass wir halt das Reich Gottes erleben werden und dass wir unsere Lieben wieder treffen und dass wir nicht nur dieses eine kleine irdische Leben haben, sondern noch weiter da sein werden können, dürfen.
Ich hoffe, Frau Schulze hört keinen Himmelsklang.
Ich hab die Namen verfremdet.
Okay, das ist sehr gut. Dieses Praktische, was sie irgendwie auszeichnet, ne? Dass sie auch einfach so fröhlich da reingehen, sich das mit ihren Neffen da anschauen und einfach machen. Das zieht sich ja auch so total durch ihr Leben. Ich hatte gelesen, sie haben an der Katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen angefangen zu studieren, haben das dann gelassen und danach die Prüfung zur Hauswirtschaftsmeisterin abgelegt. War das immer schon was, irgendwie, wo sie gemerkt haben in ihrem Leben, nee, zu verkopft, das ist einfach nicht meins. Ich muss das anpacken, ich muss machen.
Ja, das ist, glaube ich, ganz gut beschrieben. Ich habe ja Sozialpädagogik studiert bis zur Diplomarbeit und die habe ich dann einfach nicht mehr hinbekommen. Mittlerweile hatte ich 3 Kinder.
Da war ja schon fast alles geschafft.
Ja, da war fast alles geschafft, aber wir sind dann nach Hamburg umgezogen und das war logistisch, es gab damals noch keine Fernstudienmöglichkeiten der Digitalisierung, das war ja alles noch in ganz, ganz weiter Ferne. Von daher war das nicht möglich und ich habe das gelassen, auch aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, das ist mir eigentlich zu verkopft hier. Also ich bin mehr so eine Anpackerin, ich sitze gern im Bestimmerzimmer, ich möchte mir ungern sagen lassen, was ich jetzt lesen soll, sondern das möchte ich gerne selber rausfinden und ich bin sehr pragmatisch und da ich jetzt schon so und so viele Jahre meinen Haushalt geführt hatte im Privaten und man sich dann mit der Voraussetzung zur Prüfung für die Hauswirtschafterin anmelden konnte, habe ich gesagt, ja gut, wenn ich das hier schon Jahre gemacht habe, dann mache ich da jetzt einen Beruf draus und bin dann in diese Hauswirtschaft gegangen und das hat mir immer gut getan. Also es hat mir gut getan, meinen eigenen privaten Haushalt zu strukturieren. Das hat mir gut getan in meiner beruflichen Karriere. Ich habe ja viele Jahre lang dann Lehrgänge geleitet und unterschiedliche Projekte betreut. Ich war in Berufsverbänden unterwegs und durch diese Berufsverbände, durch diese Tätigkeit dort, bin ich dann auch zum Fernsehen gekommen, weil es ist ja so, in jedem Jahr gibt es Erdbeerernte, in jedem Jahr gibt es irgendeinen Lebensmittelskandal und dann wird bei den Verbänden angerufen, habt ihr nicht jemanden, der uns da was zu sagen kann, das beste Erdbeerrezept? Und dann haben die mich immer vorgeschickt. Dann haben die immer gesagt, Yvonne, mach du das mal. Und so bin ich langsam aber sicher ins Fernsehen gekommen. Dann haben wir mal was gehabt in Hamburg, das hieß der Haushaltsführerschein. Den haben wir dann für junge Familien ins Leben gerufen oder auch für Schüler, die dann so eine kleine Grundkurs gekriegt haben, dass sie mal überhaupt irgendwas wussten, von wie sortiert man Wäsche oder was weiß ich. Und das hat einen ganz großen medialen Aufschlag gegeben. Und dann hat sich das wirklich so entwickelt. Und plötzlich war ich dann WDR-Moderatorin.
Dieses Pragmatische, dieses Anpacken, wie kann man das in der Kirche nutzen?
Ja, wie kann man das in der Kirche nutzen? Wir sehen ja sehr, sehr viele, sag ich mal, haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, so alte Liturgien und ältlichere, altmodisch anmutendere Formen, die Menschen zu begeistern. Und ich meine wirklich, dass vieles mehr übers praktische Tun geht, also Aktionen zu starten. Wir tun gemeinsam was für andere. Da gibt es ja ganz, ganz vieles. Ich erinnere mich, als das Kolpingwerk angefangen hat, Schuhe zu sammeln, die dann recycelt wurden und der Erlös kam einem besonderen Projekt zustande. Haben die Leute Tausende von Schuhen nach Köln geschleppt, weil es etwas gewesen ist, was man tun konnte, wo man selbst etwas machen kann. Und ich glaube, dass diese Ideen, praktischer zu werden, nicht nur dem Geist Nahrung zu geben oder auch Hilfe oder Trost, sondern auch den Händen. Wir können selber was erleben. Sie haben das auch in der Flut gesehen, als die Ahrtalflut gewesen ist, wie viele Leute schnell Pakete gepackt haben. Man will was tun. Und dieses Momentum, das wird meiner Ansicht nach in der Kirche zu wenig genutzt. Jetzt kann man sagen, ja, die Ehrenamtlichen, dann wird ja auch immer weniger und weniger. Auch da muss man eine Veränderung sehen. Es wird nicht mehr so sein, dass der Festausschuss alle 13 Feste, die in der Pfarrei anstehen, gestaltet. Da muss man sich vielleicht auf ein paar weniger beschränken oder auch mal andere Leute mit in den Kreis lassen. Aber eine Patentlösung habe ich da natürlich auch nicht.
Kann ja kommen mit dem nächsten Buch.
Kommt vielleicht noch. Ja, ich denke auch schon drüber nach.
Ich glaube, es ist in der Folge schon ganz oft angesprochen worden jetzt. Ich würde Sie trotzdem noch mal ganz explizit am Schluss danach fragen, was Ihnen ganz persönlich Hoffnung gibt.
Tatsächlich gibt mir ganz viel Hoffnung, wie Menschen, zum Beispiel, wir haben ganz kurz drüber gesprochen, am Anfang der Corona-Pandemie zusammengehalten haben. Also das war ja eine hoffnungslose Zeit, trostlos teilweise auch und sehr angsterfüllt. Und trotzdem war gerade zu Beginn zu spüren, wir werden gemeinsam da durchkommen und wir schützen dich. Ich passe auf dich auf, du passt auf mich auf. Das ist in der Anfangszeit sehr, 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 sehr stark gewesen, als die Menschen sich auf den Balkon gestellt haben, um zu klatschen oder es wurde dann mal Freude, schöner Götterfunken oder sowas.
Man hat das schon fast wieder vergessen.
Ja, ne? Und das hat mir doch eine große Hoffnung gegeben, dass Menschen doch für andere was tun wollen. Und jetzt kommt ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Das hat jetzt eigentlich mit katholischer Kirche fast nichts zu tun. Und zwar ist das Halloween gewesen. Ich bin mit unseren Enkelkindern durch die Nachbarschaft meiner Tochter gezogen. Und es heißt ja heute immer, ja, wir machen gar nichts mehr. Wir feiern keinen Geburtstag mehr, alles zu aufwendig. Wir haben einen Plastiktannenbaum, weil alles zu aufwendig und möglichst wenig. Wir bestellen uns die Gans und wir wollen möglichst wenig Arbeit haben. Aber in diesem Viertel, an diesem Halloween-Abend, haben sich die Leute so viel Arbeit gemacht, um anderen eine Freude zu machen. Da waren Türen, die geöffnet wurden, wo Nebelrauch rauskam und dann kam der Vater und hatte eine Maske auf und die Kinder haben sich erschrocken. Da gab es ein Pavillon, wo ganz viele unterschiedliche Gruselgestalten drin waren und man durfte sich aber vom Buffet was nehmen. Da war Musik, da war ein total tolles Miteinander. Und zwar, um anderen eine Freude zu machen. Die Leute haben sich so viel Arbeit gemacht. Und da habe ich gedacht, ich kann da gar nichts Heidnisches dran erkennen. Und ich habe doch große Hoffnung, dass Menschen verstehen, wie wichtig das ist, dass man nicht nur für sich etwas macht, sondern dass man das auch nach außen gibt. Und wenn das dann Halloween ist, dann soll es halt Halloween sein.
Das ist
sein.
Ja auch All Halloween.
Eigentlich ist es Allerheiligen.
Der Vorabend von Allerheiligen. Ja klar, natürlich, es hängt alles zusammen.
Ja, und ich finde, dass man auch die Menschen nicht so unterschätzen darf. Ich glaube, dass viele heutzutage, das merke ich in den Gesprächen, weil das sind nicht nur Putztricks, die ich gefragt bekomme oder nach denen ich gefragt werde, sondern die kommen auch ganz schnell in ein tieferes Gespräch mit mir, wenn ich das zulasse. Und dass einfach dieser komplexe Alltag, diese vielen Ängste, diese vielen Sorgen so umtriebig sind. Und da meine ich, da müsste die Kirche auch noch mal ein bisschen mehr machen. Bei den Menschen habe ich die Hoffnung nicht verloren, dass das Gute daran angesetzt ist. Aber bei denen, die die Botschaft laut verkünden, würde ich mir manchmal wünschen, macht das doch ein bisschen mehr auf Augenhöhe.
Wenn Sie nächstes Jahr wieder auf Libori unterwegs sind und über die Kirmes laufen, vielleicht kommen die Leute ja dann und stellen Glaubensfragen.
Das könnte ich
sag
mir...
Sag mal, Yvonne, wie ist das nochmal hier?
Ja, vielleicht wird das so sein. Also ich bin auf jeden Fall da, man kann sich das schon mal merken. Ich habe meinem Mann gesagt, du musst es auch mal erleben.
Yvonne Willix bei uns im Himmelklar-Podcast. Ganz herzlichen Dank. Himmelklar mit Yvonne Willix, kurz vorm Advent, der ja auch ganz viel bietet, um Glauben erlebbar zu machen, anfassbar. Das war's für heute. Uns gibt's wie gewohnt überall da zu hören, wo es Podcasts gibt, auch auf katholisch.de und domradio.de. Mein Name ist Verena Tröster. Ich sag danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis ganz bald.